Hallo und herzlich willkommen, liebe Sonja Koblin und liebe Zuschauer vor Ort. Ja, liebe Sonja, du bist Expertin für Hochsensibilität. Das ist ein schönes, spannendes Thema, glaube ich, worüber wir uns heute unterhalten können. Und zunächst würde ich dich erstmal bitten, dass du dich vorstellst und auch dich und deine Arbeit. Du hast ja auch mehrere Bereiche, die du dann
Ja.
zusammenfasst und das ist schon auch spannend. Herzlich
Ja.
willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Interview hier. Ja, genau. Mein Name ist Sonja und ich beschäftige mich mit dem Thema Hochsensibilität, weil ich natürlich selber hochsensibel bin. Und ich greife eigentlich so alle möglichen Themen auf, die hochsensible Menschen beschäftigen, ob das das Thema Traumatisierung ist, Ahnenheilung, also auch so den spirituellen Einfluss, sage ich mal. Dann, was wir ja oft wahrnehmen, wir sind ja auch oft so energiefühlig, nenne ich das immer, so was geht im Kosmos da gerade ab, also die Astrologie nehme ich auch noch mit rein. Ja, also ich versuche da möglichst viel aufzugreifen, damit sich da auch meine Kunden wiederfinden können.
Ja, also du sprichst dann aus der Praxis sozusagen. Das ist
Ja.
schön. Na? Ja, was ist denn Hochsensibilität? Also im Vorgespräch hatten wir das schon kurz angedeutet. Also ich denke schon, ich nehme bei mir wahr, dass ich hellfühlend bin. Das bedeutet ja aber vielleicht nicht hochsensibel. Woran mache ich das dann fest? Was?
Ich finde es immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen alltagstauglich macht. Natürlich haben wir diese klassischen Bezeichnungen, die jetzt davon ausgehen, dass wir hochsensiblen Menschen eine andere Reizwahrnehmung und Reizverarbeitung haben. Das heißt, dass alles schnell zu viel werden könnten. Die klassischen Indikatoren sind zum Beispiel, dass man sensibel auf Licht reagiert, auf Geräusche, gerade wenn man in so einem Großraumbüro beispielsweise ist. Das, was viele Menschen auch kennen, ist dieser Klassiker mit der Menschenmasse, dass man da nicht so gut mit klarkommt. Aber ich habe eben gemerkt, dass die meisten Menschen sich besser damit identifizieren können, wenn man denen mal so alltägliche Beispiele für die Hochsensibilität gibt. Also, dass man zum Beispiel auch ein sehr tiefsinniger Mensch beispielsweise ist, der sich für den Sinn des Lebens interessiert, ja, der auch gerne anderen Menschen helfen möchte, der wahnsinnig empathisch ist. Also, ich finde es viel wichtiger, diese Merkmale mal anzusprechen, wie sich das so bei uns im Alltag zeigt. Und natürlich, glaube ich, kann jeder hochsensible Mensch sagen, dass er nicht gerne reizüberflutet ist und vielleicht dann auch mal lieber so in den Rückzug geht. Aber das hört sich immer so, ja, dann schnell an wie eine Diagnose und als sei man krank. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, da auch die hochsensiblen Menschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, nee, vielleicht ist das System krank und nicht du.
Interessante Aussage. Muss mal kurz wirken.
Ja.
Das finde ich gut. Ja, also ich erlebe mich auch als tiefsinnig, aber ich glaube auch, je mehr man da auch in die Materie einsteigen möchte, ne, was gibt es noch? Und du hast so schön jetzt davon gesprochen, dass du das nicht als Diagnose so sehen möchtest, sondern wirklich auch so bin ich, auch dieses Annehmen, das glaube ich, ist
Ja.
nochmal wichtig und denken, ich bin nicht verkehrt, sondern
Genau.
ich bin so und ich nehme es wahr. Aber ich möchte wirklich nochmal darauf zurückkommen, was sind denn so aus deiner Praxis her wirklich so die typischen Anzeichen der Hochsensibilität?
Tatsächlich, dass diese Menschen leicht erschöpft sind und im Burnout landen, das ist einer der Top-Symptome, dass sie sich komplett falsch fühlen, also dass sie ganz oft sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich passe hier in ja, keine Schublade rein, ich passe nicht ins System rein, kann mich hier mal jemand abholen von diesem Planeten bitte und woanders hinbringen. Ja, und vor allem, ja, diese Überempfindlichkeit in dem, dass man eben schon zu empathisch ist. Also da kann man wirklich schon von Hyperempathie sprechen, dass man das Gefühl hat, dass man immer mit Fremdenergien irgendwie zu tun hat und immer das im Außen wahrnimmt. Und wenn man Raum betritt, dass man dann sofort merkt, oh, was ist denn hier eigentlich los? Und das sind so die Top-3-Indikatoren, wo die Menschen zu mir kommen, womit sie eben Probleme im Alltag als hochsensibler Mensch haben.
Okay, und die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich das dann so habe, ne? Oder? Das
Ja,
sind dann deine
ja.
Themen, die du dann mit den Klienten dann so oder die zu dir kommen, dann bearbeitest, richtig?
Ja, genau.
Und wie könnte das aussehen? Magst du da mal schon so aus deiner Praxis erzählen?
Ja, also ich versuche natürlich immer so, und da bilde ich mich sehr viel weiter, so die neuesten Kenntnisse auch mit reinzubringen. Und ja, früher lautete dann so der Motivationsspruch, ja, wenn du dann erstmal deine Berufung findest, so dann ist alles in Ordnung. Ja, aber tatsächlich kann es auch eben bei der Berufung so sein, dass wir da auf einmal merken, ich habe wieder das Problem, ja, dass ich vielleicht auch, wenn ich online arbeite, irgendwie viel zu sehr bei meinen Kunden bin und da auch wieder so viel mit Fremdenergien oder ja, jetzt auch im Zuge der Digitalität oder 5G oder so, wo ich merke, das laugt mich total aus. Also es sind immer wieder dieselben Probleme, die dann einfach aufgetreten sind. Und ich habe mich gefragt, so was braucht man denn als hochsensibler Mensch eigentlich wirklich, um hier klarzukommen? Und da bin ich sehr schnell auf das Thema Trauma gestoßen, beziehungsweise das Nervensystem. Und seit ich das mit in meine Arbeit integriere und wir auch ganz viele Körperübungen machen, denn die hochsensiblen Menschen, die haben meistens, und das hast du eben mit deiner Hellfühligkeit angesprochen, ist auch ein Merkmal, die haben so eigentlich den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass sie so nach oben verbunden sind und ganz viel mitkriegen, zum Beispiel von ihrer Außenwelt, dass die gut channeln können, die interessieren sich für so Sachen wie Tierkommunikation, die können sagen, ja, ich kann mich da schon mit so einer geistigen Ebene verbinden, ich kann gut meditieren, aber was denen tatsächlich fehlt, ist die Erdung. Und immer wenn wir von Erdung sprechen, dann ist es wirklich das im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu sehr im Kopf zu sein und abzudriften. Viele hochsensible Menschen sind sogenannte Overthinker, also dass die alles zerdenken und ganz viel analysieren. Und wenn wir es schaffen, eben diese Brücke zu schlagen, indem wir ja mehr über das Nervensystem sprechen und wie uns das Ganze eben beeinflusst, wie uns Trauma auch vielleicht beeinflusst oder ob die Hochsensibilität sogar von einem Trauma herkommt, desto besser können wir damit umgehen, weil wir lernen dann mehr in unserem Körper zu sein. Wir lernen präsenter zu sein und dann kommt auch automatisch dieses Gefühl von, dass man sich hier ein bisschen mehr zugehörig fühlt auf der Erde, dass man sich hier ein bisschen wohler fühlt.
Ja, ich nehme da so ein Gleichgewicht wahr, ne? Zwischen oben und
Genau.
unten, Erdung, Kronenchakra und
Ja.
Wurzelchakra, also wirklich Mutter Erde zu spüren, in der Natur, denke ich mal, gut auch verankert zu sein. Also das hilft mir dann auch immer.
Ja.
Ja, und wie hast du das denn bei dir so erkannt? Also bist du alleine drauf gestoßen, dass du hochsensibel bist, oder kam es auch von deinen Eltern, dass sie sagten, Mensch, Sonja, du nimmst so viele Dinge wahr, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele manchmal so dann auch hilflos dann so wirken, auch wenn sie so einem
Ja.
Menschen begegnen, ne? Oder?
Also wir hochsensible Menschen, wir müssen manchmal uns ganz schön ein dickes Fell zulegen in dieser Gesellschaft, weil diese Gesellschaft ist ja alles andere als sensibel. Und da kann man sich öfter mal sowas anhören wie Indianer kennt keinen Schmerz oder du bildest dir das alles ein oder du bist zu sensibel. Und ja, in der Generation, ich bin jetzt Jahrgang 87, bin ich auch aufgewachsen, wo Hochsensibilität überhaupt keinen Platz hatte in der Gesellschaft. Ja, also da ging es viel um ja, Kopfsachen, analytische Sachen, um viel in der Außenwelt, um Ansehen und so weiter und so fort, Geld, aber eben nicht um diese körperliche Komponente und alles, was mit dem Körper zu tun hat, hat eben auch viel mit Emotionen zu tun und auch mit der feinstofflichen Ebene, also das, was wir gar nicht so sehen können. Und das rückte erst auch in den letzten Jahren in den Forschungen so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ich nenne mal ganz gerne das Beispiel, weil ja viele spirituelle Menschen dann auch sagen, ja, Fremdenergien und ich kann diese Fremdenergien wahrnehmen, ja, und heutzutage ist man sich bewusst, dass es tatsächlich so ist über, ja, Traumatisierung, dass man dadurch sehr in der Außenwelt ist, weil das unser Überleben sichert, ja. Wenn wir da gucken, ob irgendwo der Tiger steht, dann können wir unser Überleben sichern. Und das ist ein Überlebensmechanismus, den wir gelernt haben und das ist heutzutage alles nachweisbar, ja, und deswegen finde ich das eben unheimlich wichtig, dass wir auch mehr den Fokus auf unsere Emotionen bringen, weil das ist in den letzten Jahren leider so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Hast du schön beschrieben. Also alles gut zu vereinen, ne? Körper, Geist und Seele sozusagen.
Genau, ja.
Dass alles so auch seine Berechtigung hat, und auch die Menschen, die sensibel sind, auch in der Berufswelt, ne? Ich stelle mir das so gerade vor. Also
Ja.
dann auch gut ihren Job zu machen. Oder ich muss auch so gerade nochmal an die Kombination, ich weiß da jetzt kurz ein bisschen ab, weil ich aus dem pädagogischen Bereich komme, wie man
Ja.
viele ADHS-Kinder so hatte, und dann sind die auch noch sehr intelligent, und diese Kombi, wie die wirkt, wie die Gesellschaft damit überfordert ist, also dann werden die in eine Schublade auch gepackt, und dann haben sie irgendwie zu funktionieren.
Genau.
Liebe Sonja, ich möchte nochmal das Thema Trauma ansprechen. Du hast so Bindungstrauma und auch so. Was ist denn ein Trauma?
Ja, Trauma, also das Trauma, mit dem ich mich beschäftige, ist eben nicht das Trauma, was man zum Beispiel klassischerweise kennt von Flüchtlingen, sage ich mal, Naturkatastrophen, Unfall und so weiter, sondern ich beschäftige mich überwiegend mit dem Psychotrauma und das sind eben unsere seelischen Wunden. Also das, was man nicht sehen kann, wo viele Menschen eben sagen, was, davon kannst du doch nicht traumatisiert sein. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Kindheitstrauma oder eben auch transgenerationales Trauma, also das, was wir von unseren Ahnen sozusagen schon alles mitbekommen haben, genau das, was eben nicht sichtbar ist, weil das ist etwas, was so unser kollektives Feld, also die Gesellschaft sehr prägt im täglichen Umgang und was es auch so schwierig macht einfach. Egal welche Konflikte wir da im Alltag haben, vieles rührt halt von dem Thema Trauma und unverarbeiteten Emotionen, wo wir irgendwo noch ja gesellschaftlich auch von der Entwicklung her feststecken, könnte man sagen.
Und merken die Menschen, die dann zu dir kommen, dass sie dann ein Trauma haben? Oder sagst du, ich könnte mir vorstellen, da steckt was Tiefes dahinter? Da sind sie auch schon so bewusst teilweise, dass sie sagen,
Ja,
okay.
also natürlich ist auch mein Content so aufgebaut, um den Menschen zu zeigen, hier guck mal, da könnte vielleicht eine Traumatisierung dahinter stecken. Fühl da mal für dich rein, ob das für dich wahr sein könnte. Ja, aber tatsächlich ist es immer so, dass die Menschen dann nochmal überwältigt sind und sagen, wie ich bin traumatisiert, weil man eben nur den Klassiker kennt durch eine Naturkatastrophe, durch einen schlimmen Unfall oder so. Oder wir kennen das ja auch aus der Medizin, das Schleudertrauma und so weiter. Aber mit dem Psychotrauma, auch das ist erst so, ja, in den letzten Jahren so ein bisschen in den Vordergrund gerückt und viele Menschen sagen dann, ich traumatisiert, weil sie eben die ganzen Symptome auch nicht so richtig kennen und das Ganze noch nicht einordnen können. Also ich glaube, die zu mir kommen, die fühlen das schon so ein bisschen, die wollen aber dann natürlich auch die Bestätigung haben und gucken, ist da wirklich was dran? Also kann das wirklich sein, dass das so einen immensen Einfluss hat, weil Trauma verändert einfach unser Leben.
Ja, und das, ne, ich mache ja auch Aufstellungsarbeit, das merke ich ja auch immer wieder, dass genau deswegen die Beziehungen nicht so gut laufen oder ich nicht so gut im Job zurechtkomme und dann wirklich auch noch hochsensibel bin. Also das Nervensystem ist ja dann immer auf, passiert jetzt was, ne? Das
Genau, ja.
Reptiliengehirn denkt immer, Gefahr, Gefahr, oder ich kann das leider nicht mehr in den vorderen Stirnlappen oder so hinschieben. Und ich glaube,
Genau.
darum geht es eigentlich auch, oder? Das finde
Ja.
ich total gut, weil ich eben diese Ansicht auch habe, dass ja, das muss man sich so ein erregter Zustand, der ständig dann da ist, richtig? Und dann so durchatmen zu können, zu sagen, und jetzt gehe ich in diese Situation und weiß aber auch um meine Geschichte. Ich denke, vielleicht ist es auch gut, so zu vergeben, um so loszulassen. Ne? Alles ist ja auch gut in unseren Zellen gespeichert. Das ist ja auch wissenschaftlich
Ja.
bewiesen. Und was jetzt auch immer mehr hochdrückt, um dann zu sagen, okay, und jetzt schaue ich mal, wie ich damit umgehe. Und dass mein Nervensystem nicht immer ja erregt ist. Und also das ist ja spannend, was damit zusammenhängt, was du ja auch so schön beschreibst, wenn man auf deiner Seite ist, dass ja die Kombi, ne, die macht es halt
Ja.
einfach. Körper und Nervensystem, Hormone, Drüsen, alles spielt eine Rolle. Und
Ja.
ich glaube, hinter vielen Krankheiten, ne, Volkskrankheiten sozusagen, stecken echt viele Traumata. Also
Ja, definitiv, ja. Und das wollen viele Menschen auch nicht glauben. Also egal, also gerade die Schilddrüsenkrankheiten, da war ich letztes Jahr auch auf dem Kongress, zwar nur als Zuhörerin, da ging es ganz viel um Trauma und die Krankheiten. All das sagt man mittlerweile auch schon. Ja, das kann aber auch sogar durch die Ahnenlinie weitergegeben worden sein, über Stress, ja. Und man weiß mittlerweile, dass. Ja, sehr, man hat fast das Gefühl, fast alles kommt von Trauma und ich glaube, da ist auch ja eine kleine Wahrheit dran, wenn man sich das so anguckt.
naja, wenn wir auch von Bindung reden, wie ich auf die Welt komme, dann brauche ich eine liebende Mutter und einen liebenden Vater, der mir das Gefühl gibt, ne, alles ist gut verbunden. Also ich kann mich auch wohlfühlen. Ich erlebe also die Herzenergie ist eine ganz, ganz schöne, aber nicht in
Ja.
Stress oder in Flucht oder und ich weiß ja, alle geben immer ihr Bestes. Auch die Eltern, die Großeltern, die haben alle ihr Bestes gegeben, aber wenn du heute, so wie du es auch schon so schön gesagt hattest, so zurückverfolgst, auch Thema Beziehung, ja, warum gibt es so viel On-Off und ich kann mich nicht
Ja.
richtig binden und ja, weil ich das auch gar nicht so gelernt habe. Ich habe ja nicht gelernt, so wirklich zu vertrauen, ne? Also, ne, dieses Urvertrauen zu haben, da sind wir auch wieder ein bisschen bei Wurzel. Ne? Und, oder wie siehst du das, Sonja?
Ja, also ich habe festgestellt, dass die meisten Probleme, die wir jetzt haben, tatsächlich auf Bindungsproblemen ja, beruhen, dass wir nicht richtig miteinander kommunizieren können, dass wir unsere Bedürfnisse weder wahrnehmen noch kommunizieren können, noch das wirklich auch austangieren können in einer Beziehung beispielsweise. All das gehört dazu, ja, dass da viele Mechanismen eben ablaufen, die jenseits von gesund sind. Und ja, wenn wir dieses Bindungstrauma sozusagen heilen, dann kann auch in der Welt ganz viel heilen. Also ja, wenn man sich die aktuelle gesellschaftliche Situation gerade mit dem Krieg auch anguckt, dann spielt sich da genau das ab, weil ein Mensch, der eine gesunde Bindung gehabt hätte, der würde sowas nicht machen. Da würde das alles ganz anders ablaufen. Und natürlich gibt es auch gewisse Prägungen auf unserem Weg, die uns nochmal widerfahren können, die dazu führen können, dass wir uns dann anders verhalten, auch wenn wir später nochmal eine Traumatisierung erleben. Aber ich denke, so das, was man tatsächlich in die Wiege gelegt bekommt oder so in den ersten Monaten da mitbekommt, das ist eigentlich der Schlüssel, dieses Bewusstsein zu erlangen, was da eigentlich anders laufen müsste, sozusagen, damit sich hier in der Gesellschaft viel verändert. Ansonsten können wir viel darauf schimpfen, was da falsch läuft, wenn wir da nicht anfangen, bei uns sozusagen in unserem eigenen Zuhause da aufzuräumen, dann wird es eben schwierig.
Genau. Und das aber, da muss ich erstmal die Wahrnehmung dafür haben, dass ich das möchte und dass ich das sehen möchte. Und
Ja,
viele,
genau.
also ich sehe das ja wirklich in diesen Aufstellungen, viele haben so eine Angst davor, was sich so zeigen könnte. Und dann sage ich, vertraut einfach, das wird, ihr werdet dadurch geheilt, weil ihr das seht, was eigentlich in eurem System passiert ist. Und ne, also, und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich auch, ja, wenn man so hochsensibel ist, ne, dass. Also stelle ich mir echt nicht einfach vor. So, das, man ist ja dann nur so im Außen, ist alles gut, ist alles richtig. Und ja, was machst du da wirklich jetzt nochmal speziell? Machst du Atemübungen, machst du Meditation, bietest du das an, dass sich alles so also regenerieren kann, so ein bisschen Gehirn und Herzkohärenz, sagt man ja so ein bisschen.
Könnte man schon sagen. Also wie gesagt, ich bilde mich da auch so ein bisschen weiter. Was jetzt bei mir sehr aktuell ist, sind Übungen zur Regulation des Nervensystems. Also dass wir unserem Nervensystem wirklich in der aktuellen Situation beibringen können, du bist gerade in Sicherheit, weil das ist genau das, was passiert, wenn man traumatisiert ist, dass das System fast den ganzen Tag über in einem Alarmzustand ist und wir das gar nicht so wahrnehmen. Ja, man schwitzt dann vielleicht mal vermehrt. Ja, man kriegt mal aus dem Nichts gefühlt, weil man irgendwie einen emotionalen Flashback hatte, Herzrasen auf einmal. Ja, oder tendiert dazu, jedes Mal die Flucht zu ergreifen. Und diese Regulation des Nervensystems, also wirklich den Körper mit auf die Reise zu nehmen und dadurch auch Dinge nachzuverarbeiten. Also das ist das, womit ich am meisten momentan arbeite. Also wirklich tatsächlich mit dem Körper kleine Übungen sozusagen zu machen.
Schön. Ja, ich denke das auch, das ist auch. Und was ich so auch wahrgenommen habe, wenn dir das so bewusst ist, was eigentlich so passiert ist, ne, und das so wirkt und dass diese Körperübungen gut tun, auch mal vielleicht Schüttelübungen oder wie auch immer, so ein bisschen. Die Tiere machen das ganz gut, ne? Die
Ja, ja,
strecken
ja.
sich, die machen das gleich durch ihr Yoga sozusagen,
Ja.
lassen sie das alles irgendwie gleich wieder los. Und ich glaube, die Verbindung ist schön. Also nicht nur aus diesem Geistigen und Spirituellen zu sehen, sondern eben wirklich mit dem Körper gut zu arbeiten. So da, also wir sind ja nun mal in unserem Körper hier inkarniert. Ne? Also
Ja,
das ist
genau.
ja auch ja, unsere Seelenbestimmung sozusagen. Ne? Also wir kriegen über unseren Körper ja auch, wie geht es mir? Was will er mir auch sagen? Ne? Der hat ja super Botschaften, der Körper. Und ja, viele sind gut im Verdrängen, ne? Und dann nachher im Burnout und so weiter, was du so beschrieben hast.
Ja,
Ja,
das ist
aber da
natürlich die
gibt's.
Gefahr auch an den Methoden, die wir momentan so auf dem Markt haben, gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also die mögen zu dem Bewusstseinszustand natürlich passen. Wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Aber es ist eben so, und da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass viele Methoden dazu führen, dass wir uns wieder aus dem Körper rauskatapultieren. Und das kann eben auch bei der Meditation passieren, dass wir das eigentlich wieder nutzen, sozusagen, um uns von den ganzen Gefühlen zu entfernen. Und das ist eben so das, was ja in unserer Gesellschaft überall eigentlich vorherrscht und dass es noch sehr, sehr wenige Menschen gibt, die sich da wirklich rantrauen, die Menschen in den Körper reinzuholen, weil das ist ja auch unbequem, ne? Also das hattest du eben schon angesprochen, das ist natürlich unbequem, das kann wieder überwältigend sein, wir können wieder retraumatisiert sein. Und deswegen tendieren wir Menschen natürlich immer lieber zur Flucht und irgendwas zu machen, was sich dann leichter anfühlt.
Ja, ich bin auch immer dafür, dass das ja viel mehr so passieren müsste. Auch, also deswegen gibt es ja so Menschen wie dich, auch viel mehr die Menschen aufklärt. Und auch wenn jetzt die Zuschauer da draußen wirklich zuhören und sagen, ich möchte einen anderen Weg wählen als diese,
Ja.
naja, normale Medizin. Ne? Also die ist total wichtig, finde ich schon. Ist, ne, ist Wissenschaft. Aber diese ganze Kombination und eben
Ja.
auch wirklich zu sehen, dass ich das dann doch letztendlich in der Hand habe, nicht die Tablette, die ich bekomme,
Ja.
sondern auch wirklich ich und welchen Zugang habe ich dann noch mal viel, viel besser und mit mir selbst. Und ja, es ist schön, dass du das so siehst und auch so arbeitest. Schön. Du hast nochmal davon gesprochen, von negativen Zyklen innerhalb eines Ahnensystems. Was meinst du damit, Sonja?
Ja, ich meine, die sogenannten Cycle Breaker, die wirklich komplett aus ja, dem Familiensystem, dem dysfunktionalen Familiensystem aussteigen, wo man wirklich merkt, da war Missbrauch an der Tagesordnung, Gefühle wurden verleugnet und diese negativen Zyklen, die durchbricht man automatisch mit Bewusstseinsarbeit oder mit Körperarbeit, weil in dem Moment machen wir schon etwas anders als unsere Vorfahren oder unsere Mütter oder Großmütter oder wie auch immer. Und dann durchbrechen wir diese Zyklen und dann kann es natürlich auch für die nachfolgenden Generationen einfacher werden, weil man sagt ja, dass es meistens so ist, also das, was nicht gelöst ist, das trägt man weiter und weiter und weiter sozusagen in den Generationen und deswegen ermutige ich auch ganz viele Leute aus diesen Systemen auszusteigen. Das bedeutet eben nicht immer Kontaktabbruch, natürlich je nachdem, wie schwerwiegend so ein Trauma auch ist, wenn man jetzt ja, auch über so Dinge wie Gewalt oder so spricht. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach narzisstische Eltern hatte und das einen so geschädigt hat, dass man sagt, ich kann nicht mehr mit diesen Menschen, ich möchte ganz aus dem Familiensystem aussteigen. Aber mit diesem Durchbrechen der Zyklen ist eben nicht immer gemeint, dass man wirklich überhaupt keinen Kontakt mehr zur Familie hat, sondern eben, dass man sich wirklich um sich selbst kümmert, dass man der Erwachsene wird, den man als Kind zum Beispiel gebraucht hätte.
Naja, und dann auch noch mit einer bestimmten Würdigung, ne? Also zu sagen, es tut mir gerade hier nicht gut, also ich suche jetzt hier
Ja.
erstmal meinen Platz, meinen Weg. Das heißt ja nicht, dass ich sage, ich verurteile euch dann. Also es wäre natürlich, die Kombi wäre
Ja.
schön, wenn man es dann schafft, zu sagen, okay, ich weiß um die Dinge und ich lasse los, ich möchte meinen Weg finden, ich möchte, dass es mir gut geht, ich achte gut auf mich und im Moment tut ihr mir so nicht gut, ne? Aber
Ja.
dass man das wertschätzend sagt. Und dann werden sich da, glaube ich, wieder andere Möglichkeiten finden, um wieder vielleicht auch gut zueinander zu finden. Davon ganz ab. Also,
Ja.
weil ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das so erfährst, Sonja, aber ich glaube, so eine Vergebungsarbeit ist so heilend. Also das anzunehmen, ne, dieses Trauma oder was mir passiert ist. Und dann, ja, also dann wirklich zu sagen, es ist so und jetzt achte ich gut auf mich und schau, dass ich heile werde. Weißt du, was ich meine?
Ja, mit dieser Vergebung ist es schwierig, weil ich wirklich auch mit vielen Opfern von narzisstischem Missbrauch arbeite, die diesen Tätern nicht vergeben können. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Da sind solche Widerstände im Körper. Aber was du meinst, ist diese Annahme der Dinge einfach, ja. Und das tut unheimlich gut und ist unheimlich befreiend auch. Wir können das, glaube ich, auch nur bewirken durch Menschlichkeit, indem man eben darüber spricht und sagt, hey, mir ist da sowas Ähnliches passiert und das ist überhaupt nicht schlimm und du bist auch nicht daran schuld. Ja, oder irgendjemand ist daran schuld, es ist einfach nur menschlich, das ist die menschliche Erfahrung. Und jetzt geht es erstmal darum, das wirklich anzunehmen und die Traumabrille eben auch abzusetzen, weil es ist eben so, dass wir durch Trauma uns natürlich sehr viele Dinge schöner reden, als sie waren. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die sagen, nein, ich hatte eine total tolle Kindheit. Und wenn sie dann tiefer gehen, denken sie auf einmal, oh mein Gott, ich bin eigentlich total traumatisiert worden und ich weiß nicht, wie ich das so wahrnehmen konnte. Und da ist es eben wichtig, in diese Annahme zu gehen, erstmal alles anzunehmen, egal wie es ist, und sich da eben einen Begleiter zu suchen oder sei es ein Online-Kurs, also alles, was sich da gerade gut anfühlt, um sich sicher zu fühlen auf dieser Reise, dass man das wirklich alles ausdrücken darf, weil oft geraten wir ja gerade in diesem Prozess dann nochmal an Menschen, die das wieder leugnen und abstreiten, was uns da passiert ist und wie wir das alles wahrnehmen. Und das ist eben unheimlich wichtig, dass wir da sichere Begleiter auf dem Weg haben.
Ja, und Das ist einfach so, ne? Aus uns heraus kann das nur heilen, so. Und indem wir sagen, du bist gut so, wie du bist, und ich nehme dich so, passiert ja auch
Ja.
ganz viel Liebe, und dann geht es weiter und weiter, und dann ist es gesellschaftlich eigentlich schon, ja, groß, groß,
Genau,
ne?
ja.
Also dann wirkt es aufs Kollektiv, ne? Also das ist total schön. Und wirklich dieses Bewusstsein zu haben, dass jeder Einzelne auch wirklich fähig ist dazu. Das geht wirklich
Ja.
in diesem Kleinen, dieser Dankbarkeit los, und ja, auch mal schwach sein zu dürfen oder traurig sein zu dürfen und nicht immer so
Ja,
stark und
ja.
du hältst durch. Nein, auch bei den Männern so finde ich, dass die auch so jetzt so mal in ihre Kraft kommen dürfen, also auch sensibler sein dürfen. Weißt du?
Ja,
Ne? Also
ja.
das fällt mir auf, aber in meiner Praxis oder was ich jetzt auch so wahrnehme, sind ja auch viele Väter, die zum Beispiel auch schon zu Hause bleiben, was großartig ist.
Mm,
Einfach
ja.
auch das annehmen und sagen, na, der Mann, der verdient nur das Geld. Es gibt ganz viele Glaubenssätze und so weiter, die dann dahinter stecken. Aber auch das so durchbrechen zu sagen, und ich bin gerne Vater und ich nehme gerne diese Rolle
Ja.
ein. Auf der anderen Seite auch, ich bin aber auch ein guter Mann. Also das ist so viel im Umwandeln, genau durch dieses Auflösen der Traumata, also dieses wirklich
Ja.
bewusst, bin ich das wirklich? Also, oder bin ich noch das kleine Kind, was es immer so erlebt hat, und
Ja.
ich darf den Film neu drehen, sage ich dann manchmal immer. Das,
Genau, ja.
oder? Ich finde es toll, wenn Männer auch so wirklich sagen, die bleiben zu Hause, und auch, ich habe das ja auch in meiner Praxis erfahren, die sagen, das ging hart her, und deswegen bin ich so hart geworden. Ne? Auch wenn wir übergreifen zu den Unfrieden von Ersten und Zweiten Weltkrieg da ausgehen, was da alles so mitgeschwungen
Ja.
ist. Und auch, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, auch gerade so dieses Nehmen und Geben. Ne? Also, dass es so Balance ist. Also, ich darf auch mal was annehmen. Also, ich darf jetzt von Sonja annehmen, die unterstützt mich, und das mache ich gerne. Ne? Und dann
Ja.
gebe ich halt ein Dankeschön zurück, und das ist auch schon eigentlich wunderbar. Weißt
Ja,
du?
und es gibt natürlich auch viele hochsensible Männer, das darf man auch nicht vergessen, ne? Und die haben es natürlich auch besonders schwer in der Gesellschaft, weil ich meine natürlich, egal, unabhängig vom Geschlecht, darf sich jeder immer mal anhören, jetzt reiß dich mal zusammen oder das stimmt nicht, was du denkst oder so. Aber ich glaube, die Männer haben es in ihrer Rolle noch schwieriger als wir Frauen, weil wir Frauen dürfen schon ein bisschen so sein. Ja, wir haben uns schon da so ein paar Rechte erkämpft, aber wenn es eben um die Hochsensibilität geht, also um die emotionale Ebene, ja, ist es für die Männer noch mal schwieriger. Deswegen finde ich es umso schöner, wenn die alternative Wege sozusagen gehen und einschlagen und sich dagegen auflehnen, auch in gewisser Art und Weise.
Schön. Ja, ich würde gerne noch mal auf die Astrologie zu sprechen kommen. Das schreibst du ja auch. Magst du dazu mal was sagen? Das ist ja auch so dein Steckenpferd, würde ich sagen, ne?
Ja, genau. Man fragt sich dann vielleicht erstmal, oh, was hat jetzt Hochsensibilität mit Astrologie zu tun? Aber wie gesagt, die meisten, die zu mir kommen, sind energiefühlig. Das heißt, die merken dann schon, oh, ist es irgendwie Vollmond oder Merkur ist wieder rückläufig oder so. Deswegen, ja, ich nutze die Astrologie eigentlich, um die Zeichen der Zeit zu deuten. Und zwar nicht als Wahrsagerin, sondern weil sie ein unheimlich wertvoller Kompass sein können, wo wir uns auf gewisse Dinge so ein bisschen einstellen können. Denn Menschen, die traumatisiert worden sind oder die zum Beispiel in einem unberechenbaren Zuhause aufgewachsen sind, wo man nie wusste, wie ist denn derjenige drauf? Platzt jetzt hier eine Bombe oder etwa nicht? Kriege ich jetzt Schläge oder kriege ich keine Schläge? Wie ist es heute? Gerade die brauchen so ein bisschen Berechenbarkeit. Und da kann uns die Astrologie eben dabei helfen, zu gucken, okay, so was kommt so in nächster Zeit individuell und als Gesellschaft auf uns zu. Und ich habe auch eben entdeckt, dass viele, ja, erstens traumatisierte Menschen und hochsensible Menschen sich für Astrologie interessieren, weil sie uns halt auch viele Antworten auf Fragen geben kann.
Und jetzt möchte ich mal so, ich bin ja Löwe geboren. Und
Ja.
was ist da jetzt die Kraft, oder was kannst du dazu sagen aus astrologischer Sicht, was jetzt so passiert?
Ja, also ich arbeite zum Beispiel weniger jetzt mit den individuellen Geburtshoroskop und ich bin auch keine Astrologin. Ich kann immer, natürlich habe ich viel Wissen rund um die Astrologie, aber mir geht es immer so ein bisschen darum, die Zeitqualität zu deuten, ja. Und jetzt, wo wir hier dieses Interview aufnehmen, dann befinden wir uns in der Löwezeit und die Löwezeit, die ist perfekt, um den Herzensweg zu gehen. Der Löwe ist ein sehr kraftvolles Tierkreiszeichen, der gerne auch mal die Bühne des Lebens betritt. Und ich sage immer, das ist jetzt so die Zeit, wo man wirklich, ja, in die erste Reihe treten kann. Und gerade wenn das Jahr so ein bisschen wackelig war, ist es bei vielen Menschen so, dass sie jetzt klarer denn je den Ruf des Herzens spüren und wirklich merken, okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen verirrt in letzter Zeit. Ich weiß genau, was ich will. Jetzt habe ich mehr Klarheit. Deswegen sollte man diese Zeit auch ganz gut nutzen, um das nicht wegzudrücken, was da jetzt an Impulsen kommt, gerade in dieser Zeit, sondern das zu nutzen. Ja, und die Löwegeborenen, die spüren das natürlich ganz doll jetzt, diese Zeit.
Schön. Ja, das ist interessant, was du so alles so dann kombinierst, ne? Das
Ja.
ist total schön. Also, ich möchte jetzt nochmal so auf die Hochsensibilität zurückkommen. Der erste Weg ist ja, dass ich das so wahrnehme, dass ich was verändern möchte, richtig? Und mir dann einen Weg suche und ja, und zu lernen, wie ich dann damit umgehe.
Ja.
Und gelingt es gut? Also ist es. Was deine Erfahrungen sagen, ist das ein langer Prozess? Also dieses, ne, das Gehirn ist immer, oh, passiert hier was und
Ja.
jetzt bin ich in meiner Ruhe. Ist das ein langwieriger Prozess? Ja, da ist ja schon viel verankert, ne?
Ja, ich meine, es kommt immer so auf unseren individuellen Weg drauf an und was wir gelernt haben und zu was wir jetzt auch gerade bereit sind und zu was wir Zugriff haben, was wir für Menschen in unserem Umfeld haben. Das ist natürlich sehr komplex, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, wie du sagtest, erstmal so ein Bewusstsein darüber zu bekommen. Und da hilft es natürlich, Dinge zu lernen, Online-Kurs zu besuchen, Podcast zu hören. So, das ist die erste Ebene. Da ist aber das Problem, dass da nur unser Kopf mitgefüttert wird. Also dadurch wird keine Heilung geschehen, ja. Und dann kommt eben diese Ebene, wo man eben weiß, okay, ich muss gucken, wie ich zum Beispiel mein Nervensystem reguliere, wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Lärm im Großraumbüro das Gefühl habe, wirklich, ich könnte ausrasten oder ich gehe in die Schockstarre. Was kann mir dann helfen? Welche Übung kann mir helfen? Was kann ich machen? Wie kann ich das täglich mit meinem Körper machen? Man nennt das auch ein Containment zu bilden, also dass wir immer wieder mehr Kapazitäten bekommen, weil wenn uns das alles nur noch überflutet im Alltag, dann haben wir irgendwann keine Kapazitäten mehr und dann klappt gar nichts mehr. Und dann kommt dieser typische Kollaps, den wir gesellschaftlich kennen als zum Beispiel Burnout-Syndrom. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der zweite Schritt ist, wieder in die körperliche Verbindung reinzukommen. Es gibt auch zum Beispiel traumasensibles Yoga, was helfen kann, in die Natur zu gehen, kann helfen. Ja, leichte Schüttelübungen beispielsweise. Ein traumasensibler Coach kann helfen, Traumatherapeut, Körpertherapeut. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten. Das ist dann sozusagen der zweite Schritt.
Und kannst du so sagen, dass alle Traumatherapeuten so arbeiten wie du? Oder so wird es ja auch unterschiedliche Ansätze geben, ne? Einfach vom Bewusstsein her und
Ja,
hm.
ja, ja. Also ich empfehle zum Beispiel auch keine Gesprächstherapie, weil das den Kopf viel zu sehr antriggert und wenn jemand schon abgespalten von seinem Körper ist, kann das eher zu Retraumatisierungen führen, wenn man dann so überladen ist und nicht weiterkommt. Und deswegen empfehle ich auch körperorientierte Therapie. Und da gibt es eben auch ganz viele Körpertraumatherapeuten sozusagen, die darauf spezialisiert sind, die dann eben auch den Menschen eine gewisse Sicherheit vermitteln können.
Ja, aber das ist schön, dass wir über dieses Thema reden, weil ich glaube, wenn jeder jetzt vielleicht oder jeder Einzelne mal so reinspürt, bin ich das dann wirklich? Ich glaube, da würden ganz viele Menschen dann ein Ja bekommen, dass wir viel, viel mehr hochsensible Menschen haben, als
Ja.
was wir vielleicht im Außen erstmal denken, ist es nicht. Aber, ne,
Ja,
also
es gibt ja
eher wir,
eben
glaube ich, den
auch,
Zugang zu uns öffnen, ne? So.
ja. Aber es gibt ja auch die These, dass wir als Babys eigentlich total sensibel und intuitiv sind. Deswegen gibt es ja auch diese These, die besagt, dass wir eigentlich alle hochsensibel sind. Und dann je nachdem, wie wir aufwachsen, wie wir geprägt werden, was wir für frühkindliche Prägungen auch und was wir für Bindungserfahrungen machen mit unseren Bindungspersonen, dass wir eben dadurch dann abstumpfen. Und ich glaube auch eher, dass diese Theorie greift. Ich glaube nicht, dass wir zwingend, was heißt so geboren werden, aber es hat dann auch wieder ganz viel mit Trauma zu tun, wenn wir dann unseren Schutzwall sozusagen bilden oder aggressiv und gewalttätig werden. Also da findet man auch immer wieder die Antwort im Bereich des Traumas.
Schon krass. Das ist eigentlich, glaube ich, ein großes Thema und
Ja.
ja, und wird immer mehr bewusst, ja, weil wir Menschen bewusster werden und auch das zulassen. Und finde ich eben so schön auch für die Kinder, ne? Also, dass wir einfach
Ja.
darauf schon hinarbeiten dürfen, dass die Kinder auch so sein dürfen und nicht, was ich vorhin schon ansprach, ne, dann sind sie vielleicht ein bisschen hippelig oder können Lärm nicht gut wahrnehmen und du komm mal und mach dies und das und gehen und naja, gehen völlig in Überforderung, weil sie dann eben gesellschaftlich nicht erstmal zum Beispiel in eine Gruppe
Ja.
passen oder in die Schulklasse. Die sind dann introvertiert und dann werden sie noch bestraft dafür, bekommen eine schlechte Note, weil die Mitarbeit dann nicht so funktioniert. All
Genau,
das,
ja.
was letztendlich ja auch so eine Konsequenz mit sich führt und einfach mal wirklich ein Gefühl zu haben, der darf so sein und was braucht es einfach.
Ja.
Ja, genau, da würde ich doch schon dich auch fragen, was könnte man da mit den Kindern machen, wenn die so hochsensibel sind, wenn Eltern jetzt zuschauen und sagen, boah, das
Ja,
sind.
also man steckt da natürlich in einem System drinne, was hochtraumatisierend auch sein kann. Ich habe die ganze Schulzeit als traumatisierend erlebt, weil ich auch mehr Bewegung gebraucht hätte, beispielsweise Natur, Sauerstoff und so weiter. Und deswegen können wir natürlich in dem Moment, wo das Kind beispielsweise in der Schule ist, können wir jetzt nicht so viel machen. Aber wenn wir uns als Eltern damit beschäftigen und uns um unsere eigenen Wunden kümmern, wenn wir lernen, wie man auch richtig koreguliert das Kind, ja, weil das können wir und das sollte eigentlich in den frühen Jahren passieren, dass also, wenn das Kind schreit und irgendein Bedürfnis hat, dass wir darauf eingehen. Also wenn wir das schon tun, dann geben wir diese Fähigkeit eben auch unseren Kindern weiter. Und natürlich kann man auch mit Kindern gemeinsam Regulations Übungen machen. Das ist ja jetzt nicht wie Yoga oder so. Das ist das Schöne an den Regulationsübungen, wenn wir ihnen das beibringen oder dann eben auch ja einen guten Ausgleich bieten oder auch da gucken, wie wir ja individuell auf die Kinder eben eingehen können. Und ja, da braucht man aber, glaube ich, Mut auch sehr viel dazu, vielen Dingen vielleicht in der Schule zu widersprechen, das Kind vielleicht auch mal rauszunehmen, wirklich und zu sagen, okay, das geht jetzt einfach so nicht oder eine neue Schule zu suchen oder eine alternative Schulform, wie auch immer. Das erfordert auch gerade noch sehr, sehr viel Mut. Aber ich würde sagen, je regulierter das Elternteil ist und je mehr man sich um seine eigenen Wunden kümmert und heilt, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass das Kind nicht denselben Schaden erleidet und ja, ganz gut ins Leben startet sozusagen.
Also jetzt gibt es ja auch den anderen Part. Ich kann ja auch meine Hochsensibilität gut nutzen. Wie kann ich die auch gut
Ja.
nutzen?
Ja, also die kann man aber auch nur gut nutzen, wenn man gut geerdet ist. Ansonsten driftet man da vielleicht auch wieder so ein bisschen ab. Natürlich sind viele hochsensible Menschen jetzt Heiler, Coaches, Therapeuten oder so, aber da ist auch immer die Verbindung nach unten ganz, ganz wichtig. Aber die Hochsensibilität, die kann man eben genau nutzen in den Bereichen, wo sie die Gesellschaft am meisten braucht. Alles, was in der Interaktion mit anderen Menschen eben zu tun hat, diese Empathie wirklich zu nutzen und zwar, dass ich nicht mitleide, sondern andere Menschen unterstütze und dafür auch was zurückbekomme. Also, dass man nicht wieder in diese Co-Abhängigkeit reingeht und denkt, man müsste alle Menschen beispielsweise retten. Das ist zum Beispiel eine Gabe von Hochsensiblen oder die Dinge auch tiefer betrachten zu können, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Das kann natürlich auch in Firmen beispielsweise helfen, aber wir müssen da auch gucken, dass wir diese Talente wirklich leben und uns trauen. Und wenn das eben bedeutet, dass wir was ganz Skurriles machen, heutzutage ist es nicht mehr so skurril, jetzt zum Beispiel Coach zu sein, aber wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Reiki lernen oder weiß der Geier was, das auch wirklich zu machen, egal was das Umfeld dazu sagt.
Ja, das ist ja immer, ne, das, was ich ja auch wichtig finde. Das eine ist ja das, was erstmal sch sich schwach zeigt, ne, aber dann eben
Ja.
die Stärke daraus zu entwickeln. Aber ich glaube auch, die größte Stärke ist, ja zu sagen zu sich selbst und auch, was mir so gerade einfällt, auch vielleicht dann in der Umgebung dann zu sagen, das ist mir gerade zu laut oder ich gehe mal raus.
Ja.
Auch das zu kommunizieren, finde ich. Also auch wirklich mit den Menschen zu reden, was ich brauche als
Ja.
hochsensibler Mensch, oder?
Ja, nicht nur das zu kommunizieren, sondern einfach, wir müssen uns es meistens rausnehmen, weil die anderen Menschen sind viel zu weit davon entfernt, das irgendwie verstehen zu können, ne? Und dann ist es natürlich wichtig, dass man da nicht um Erlaubnis bittet, sozusagen. Man kann das natürlich dem Partner kommunizieren, wenn er dafür offen ist, aber sich auch wirklich diese Freiräume dann zu nehmen oder den Arbeitsalltag anders zu gestalten oder mehr Homeoffice zu haben oder weniger Homeoffice zu haben oder wie auch immer. Also so, dass es einem selbst auch gut geht dabei.
Also ich merke in unserem Gespräch, es bedarf noch ganz vieler schöner neuer Konstrukte, also im Berufsleben, im
Ja.
Arbeitsleben. Aber das ist, glaube ich, auch so auf dem Weg. Also wirklich die wichtigste Botschaft ist, dass ich das für mich so erkenne und sage, ja, so bin ich und
Ja.
lerne gut damit umzugehen und hole mir sonst auch die Unterstützung. Ne? Also
Ja,
deswegen
genau.
machte ich vorhin nochmal bewusst mit den Therapeuten, weil auch das schulmedizinisch ja manchmal gar nicht so, ja, gern gesehen ist. Na,
Ja.
also. Also da passiert ja auch ein Wandel genau durch Menschen wie dich und andere, dass auch andere Zugänge möglich sind. Das wollte ich einfach damit sagen.
Ja.
Schön. Ja, liebe Sonja. Ja, möchtest du über ein bestimmtes Thema noch reden? Was ist dir ein großes Anliegen, den Menschen noch mitzugeben?
Ja, also mir ist es wirklich ein großes Anliegen, dass die Menschen sich um ihre eigenen Wunden erstmal kümmern, sozusagen um die seelische Wundheilung bei sich und da näher hingucken und sich dann Unterstützung suchen und vor allem auch Gleichgesinnte, dass man sich da wohlfühlt. Also das ist auch ein Thema, wenn man natürlich jetzt in einem Familiensystem aufwächst, wo man gefühlt die einzige Person ist, die hochsensibel ist, dann wird man sich immer wieder falsch fühlen. Wenn man aber dann Menschen findet und die im Umfeld hat, die einen unterstützen, wo man merkt, denen geht es das genauso, dann ist natürlich dieser Heilungsprozess auch viel, viel einfacher. Und ich kann da nur wirklich auch jeden ermutigen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die es braucht, um eben gerade auch die Kindheitswunden zu bearbeiten.
Ja, und du bietest eben Online-Kurse an und hast einen Podcast, kann man sich immer so schön anhören zu bestimmten
Genau.
Themen, ne, wo sich ganz, ganz viele dann auch angesprochen fühlen. Also das ist ja auch schon ein gutes Tool. Sehr, sehr
Ja.
schön. Ja, liebe Sonja, dann danke ich von Herzen für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Liebe und Gute für deine Arbeit und schön, dass du die machst, dass du viel aufklärst und auch dich so öffentlich zeigst, ja, um viele Menschen wirklich darüber dann zu sensibilisieren, dass sie das haben und so sein dürfen. Vielen herzlichen Dank und auch
Ja,
einen
ich
schönen
danke auch. Vielen Dank.